Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zurich-Gruppe Deutschland. Tja, die Corona-Jahre, sie wirken immer noch nach und haben ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur auf den Hüften, sondern auch bei der Zahl der Haustiere in deutschen Haushalten. Denn die Zahl der Hunde, Katzen und der tierischen Mitbewohner in deutschen Haushalten stieg allein in dieser Zeit um mehr als 1 Million. Klar, dass die oft vierbeinigen Lieblinge schnell zum treuen Familienmitglied und zum umsorgten Freizeitkameraden wurden. Dabei achten die Haustierhalter natürlich auch auf eine gesunde Ernährung ihrer Lieblinge und auf eine entsprechende Absicherung mit einer Tierkrankenversicherung, wie zum Beispiel die Tierkrankenversicherung der Zürich-Tochter Petodo. Doch habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit den Haustieren, um die sich niemand mehr kümmern kann oder möchte? Die in der Corona-Zeit plötzlich lästig geworden sind und anschließend ausgesetzt und alleingelassen wurden. Ich bin dieser Frage nachgegangen und habe mich mal beim Deutschen Tierschutzbund umgehört und dort mit Hester Pommerening unterhalten. Und ich bin wirklich erstaunt, wie weit das Engagement des Deutschen Tierschutzbundes tatsächlich reicht.
Der Talk.
Herzlich willkommen, Frau Pommerening.
Hallo, freut mich.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute im Zürich-Podcast zu Gast sind. Und das hat auch einen guten Grund. Unsere Tochter DA Direkt hatte sich ja gerade im vergangenen Jahr sehr stark auch um das Thema Tierkrankenversicherung gekümmert und mit der Tochter Petolo auch dem Deutschen Tierschutzbund ein bisschen Unterstützung zugesagt. Und da sind wir schon in Gespräche gekommen mit ihrem Hause und wir haben festgestellt, es gibt so unfassbar interessante Geschichten zu erzählen aus ihrem Hause. Und dann habe ich gesagt, wir müssen unbedingt einen Podcast dazu machen. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute hier in Bonn sein darf.
Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Danke.
Ich glaube, wenn wir mal so ein bisschen ins Geschehen einstürzen, das ist ja momentan wahrscheinlich gar nicht so leicht für einen Tierschutzbund, für die eigenen Themen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir sind in so einem Umfeld von Polyrisiken mit Klimakrise, mit dem Krieg in der Ukraine, mit Zukunftsängsten und Klimaklebern. Also die Medien schauen momentan in eine andere Richtung. Was bedeutet das eigentlich für eine Institution wie den Tierschutzbund in diesen Tagen?
Das stimmt, das merkt man auch, dass wir natürlich da auch um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, wenn man so sagen will. Da natürlich hinterher sind, auch wirklich zu schauen, dass die Tierheime und der Tierschutz, der karitative Tierschutz nicht vergessen wird. Ne? Wir haben Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz stehen und das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, auch auf die wir uns als Gesellschaft ja geeinigt haben. Und trotzdem, klar, fällt das hinten über, wenn es so viele andere Probleme gibt, von denen der Tierschutz eben auch betroffen ist, unter denen auch die Tierheime leiden. Aber da müssen wir auf jeden Fall natürlich alles dafür tun und fühlen uns da als Dachverband auch eben auch in der Verantwortung, dass da auch die Tierheime nicht vergessen werden. Ne?
Seit wann spüren Sie denn, dass das vielleicht in der Wahrnehmungspyramide so ein bisschen runtergerutscht ist, das Tierwohl?
Also tatsächlich muss ich sagen, ist es gar nicht so stark runtergerutscht, wie man das jetzt vermuten würde. Weil offenbar doch Tiere sehr, sehr hoch eigentlich auch im Kurs stehen, weil es unsere liebsten Gefährten sind.
Ne? Gerade in der Corona-Zeit gab es ja tatsächlich viele, die sich dann in der Einsamkeit gesagt haben, vielleicht wäre jetzt der richtige Moment für ein Tier.
Was mit vielen Tierschutzproblemen verbunden war.
Exakt.
Tatsächlich.
Und erzeugt jetzt wahrscheinlich genau die Probleme, die man damals gar nicht so erwartet hatte oder wo man gesagt hat, naja, das kriege ich schon irgendwie hin. Wie äußern sich die genau?
Genau, wir hatten ja diesen sogenannten Haustierboom während Corona. Ne? Also wirklich, dass ganz, ganz viele Menschen ein Tier tatsächlich ins Haus geholt haben. An vielen Stellen ging das gut. Da haben Tierheime wirklich auch vielleicht schwierige Langzeitinsassen, wenn man es so nennen möchte, vermitteln können. Und das waren ganz tolle Geschichten, weil dann jemand gesagt hat, ich habe es mir gut überlegt, ich habe tatsächlich jetzt die Zeit im Homeoffice, das Tier bei mir einzugewöhnen und jetzt kann ich diese Entscheidung bewusst treffen. Aber es gab da eben auch die andere Seite, wo Menschen sich aus Einsamkeit vielleicht als Ablenkung irgendwie, um die Kinder zu beschäftigen oder ähnliches, einfach irgendwie ein Tier geholt haben, dann gar nicht so sehr in den Tierheim, sondern oft beim Züchter oder schlimmer noch irgendwie im Internet, wo dem illegalen Welpenhandel tatsächlich auch Tür und Tor offen stand und extrem viele Tiere dann in die Familien in Deutschland, auch aus dem Ausland illegal geschmuggelt worden sind und letztlich aber viele Tiere einfach, muss man sagen, unüberlegt sich angeschafft worden sind, so ein bisschen als Corona-Pandemie-Projekt und die sind dann im Nachgang ja wieder abgegeben worden und die Tierheime müssen jetzt im Grunde ausbaden, was vorher nicht verhindert wurde.
Das war im Grunde so 2 Jahre lang so ein Weihnachtsmodell, ne? Wo man dann mal eben zu Weihnachten vielleicht
das stimmt, ein bisschen,
unüberlegt ja. ein Tiergeschenk macht und anschließend merkt man, naja, die Euphorie ist schnell verflogen.
Ja, wir hatten tatsächlich auch Fälle, ja, da haben mir Vereine erzählt, dass der Familienvater angefragt hat, egal was für ein Tier, Hauptsache die Kinder sind beschäftigt, ne? Ob es jetzt ein Kaninchen ist oder eine Katze oder so. Das geht natürlich nicht. Also so gut gemeint,
damit im Homeoffice ruhig
ist,
gearbeitet werden kann.
Genau, genau. Also das ist dann ja auch eine Mentalität, die so sehr zeigt, wie wir auch Haustiere konsumieren auf eine Art, ne? Und damit umgehen, als wären sie keine Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen.
Das bringt mich tatsächlich zur nächsten Frage. Haustiere als Konsum, also im Grunde schon sehr stark ein materiell geprägter Begriff, wo wahrscheinlich die Emotion und auch die Verantwortung dahinter gar nicht mehr so gesehen wird.
Leider. Also das sieht man auch dadurch, dass dieser illegale Welpenhandel eben so durch die Decke gegangen ist während der Pandemie. Also dass gerade Hundewelpen vor allem dann in richtigen, regelrechten Zuchtfabriken oft in Osteuropa produziert worden sind, muss man sagen, wirklich für den deutschen Markt auch, dann hierher geschmuggelt wurden und übers Internet teilweise wirklich hochprofessionalisiert dann auch verkauft worden sind, über sehr gut gefälschte vermeintliche Züchteranzeigen. Ganz viele Menschen wollten, glaube ich, dann einfach nur sehr schnell irgendwie gerne ein Haustier haben, aus so einem spontanen Bedürfnis heraus und haben sich aber nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, dass das ein Lebewesen ist, das eben auch Verantwortung bedeutet, ne? Wo man Zeit für braucht, wo man Geld für braucht, dass so ein Lebewesen auch eigene Bedürfnisse hat und nicht nur dafür da ist, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das haben wir zum Beispiel auch, fand ich persönlich sehr erschreckend, oft auch im Umgang mit den Tierheimen gesehen, ne? Also da arbeiten Menschen oft ehrenamtlich aus Liebe zum Tier und tun alles dafür, damit es Tieren in Not besser geht. Und während der Corona-Pandemie hat das wirklich extrem zugenommen, dass die Tierheime angefeindet wurden. Also weil man so eine Masse an Anfragen hatte, ne? Das ist wirklich am Anfang sehr stark hochgegangen.
Also weil die der Nachfrage nicht nachkommen konnte?
Genau, weil dann vielleicht mal länger gewartet werden musste auf eine Antwort.
Also
oder weil
ist
dann
nicht
vielleicht
so wie bei Amazon Prime innerhalb von 24 Stunden
Tierheim
habe ich das
ist kein
Tier zu
Supermarkt,
Hause.
Nee, da kann man nicht einfach reingehen und sich rausholen oder einfach kaufen, was einem gefällt, sondern ne, es geht darum, Tier und Mensch zusammenzubringen und da auch wirklich ein perfektes Team zu finden, das ein Leben lang hält. Und das machen ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tierheimen ganz pflichtbewusst, ganz, ganz toll, mit ganz viel Herzblut, dass sie wirklich dahinter stehen und schauen, wer passt zu wem, ne? Und wirklich dann sich Zeit nehmen für Vermittlungsgespräche und so weiter. Und in vielen Fällen geht dann eben das, gerade wenn die Anfrage sehr hoch ist, geht dann das gewünschte Tier vielleicht an jemand anderen. Und das fand ich schon sehr erschreckend, dass es dann zu Gewaltandrohungen kam, dass Bestechungsversuche irgendwie passiert sind, dass in Tierheimen sogar eingebrochen wurde. Also da ist ganz, ganz viel passiert, was auf so einer zwischenmenschlichen Ebene auch mich persönlich echt erschreckt hat, weil es auch zeigt, da geht es einfach nur darum, irgendwie jetzt gierig und schnell irgendwie einen süßen Welpen zu bekommen, ohne drüber nachzudenken, okay, vielleicht geht es diesem Tier in einer anderen Familie aber besser, weil die wohnen irgendwie jetzt nicht mitten in der Stadt in einer kleinen Wohnung. Da spielt dann das Bedürfnis des Tieres weniger die Rolle als das eigene. Und das finde ich sehr schade. Das war natürlich dann die Kehrseite der Medaille, aber muss man auf jeden Fall auch benennen.
Der Deutsche Tierschutzverband ist ja die Dachorganisation der Tierschutzvereine und der Tierheime. Mhm. Welche Rolle spielen Sie da ganz konkret in diesen Situationen? Sind Sie da Ratgeber für beispielsweise die Tierheime, wie die sich in solchen Situationen verhalten? Sie sind ja natürlich auch eine Lobbyorganisation in Richtung Politik. Welche Rolle können Sie dort wahrnehmen in einer solchen, ja, ich sag mal auch Ausnahmesituation?
Mhm. Ja, wir sind ja genau dafür gegründet worden, 1881. Seitdem gibt es uns als Dachverband der Tierheime und Tierschutzvereine, eben weil man neben dieser praktischen Tierschutzarbeit auf lokaler Ebene vor Ort auch wirklich auf diese übergeordnete politische Stimme angewiesen ist, um auf die eigenen Interessen.
Sie sind die Stimme der Tiere in
genau,
dieser Situation.
Genau, der Tiere und derer, die den Tieren helfen wollen, weil die Tierheime sind natürlich auch auf Unterstützung angewiesen. Was die Politik und die Gesetzgebung angeht, können wir gleich gern noch ein bisschen tiefergehend drüber sprechen, aber eben auch ganz simpel finanzielle Hilfe und finanzielle Unterstützung, weil die den Tierheimen eben auch oft versagt wird. Und dann finanziert man sich eben aus Spenden und der ganze karitative Tierschutz stützt sich darauf, dass Menschen privat, aus privaten Geldern was dazugeben und mit ihrer privaten Zeit ehrenamtlich wirklich dahinter stehen und das vollbringen, was im Grunde wir eigentlich im Grundgesetz stehen haben.
Aber genau das ist ja wahrscheinlich jetzt gerade, wir hatten eingangs darüber gesprochen, in dieser Zeit tatsächlich ein bisschen das Aufmerksamkeitsproblem. Mhm. Wenn Sie sagen, wir müssen Spenden generieren, dann gibt es momentan die Flüchtlingsströme, es gibt das Erdbeben in Syrien und in der Türkei, wo sehr stark die Aufmerksamkeit ja draufgelegt wird, zu Recht. Mhm. Da ist ja auch Not am Manne. Aber wie gelingt es dann, eine Organisation und den Heimen, die ja auch Bedürfnisse haben, wie viele andere Organisationen dieser Tage auch. Wir hatten ja, wenn wir die letzten Jahre zurückblicken, ja auch noch das Hochwasser an der Ahr, das ja auch wieder ein herausragendes Ereignis war, wo sich sehr viel Hilfsbereitschaft darauf konzentrierte. Und die Flüchtlingskrise in den Jahren davor, mhm. wo sich auch sehr viel Aufmerksamkeit darauf konzentrierte. Und dann hat man manchmal den Eindruck, so die etablierten Organisationen, die fallen immer so ein bisschen hinten runter. Also wie gelingt es Ihnen in solcher Situation tatsächlich die Fahne hochzuhalten und die Unterstützung zu bekommen, die Sie auch benötigen?
Mhm. Ich glaube vor allem durch Beharrlichkeit, also man muss wirklich einen langen Atem haben im Tierschutz, immer wieder sowohl die Kommunen, die Städte als auch die Bundesregierung immer wieder in die Pflicht rufen, anschreiben. Das haben wir jetzt gerade wieder gemacht. Wir hatten jetzt auch schon zweimal den Minister Cem Özdemir, der ja auch für den Tierschutz verantwortlich mhm. ist. Zu Besuch in Tierheim, da sind wir Gott sei Dank, auch weil wir eben so groß sind, weil wir wirklich über 740 Vereine unter uns vereinen und über 500 Tierheime, kann man da schon auch auf viele Ressourcen zurückgreifen und hat auch ein Standing, sodass man dann tatsächlich auch gute politische Arbeit leisten kann. Wir haben eine große Community, muss man auch sagen, was auch total schön ist, und können dann natürlich auch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und man muss auch sagen, die Community ist sehr, 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 sehr stark. Also es gibt einfach sehr viele tierliebe Menschen in Deutschland, denen das Thema dann am Herzen liegt und denen das wichtig ist. Und da immer dann wirklich zu mobilisieren und nicht nachzulassen und die vor allem auch die Kommunen und die Städte in ihre Verantwortung zu rufen. Im Grunde kann man sagen, wir sind das ja seit Jahren gewohnt, oder seit Jahrzehnten. Im Grunde ist es leider so, dass sich da die Kommunen und Städte aus der Verantwortung ziehen, gerade finanziell. Vielleicht kann ich das kurz so ein bisschen einordnen, weil ich glaube, das wissen viele auch oft nicht. Dass Tierheime ja tatsächlich, auch wenn sie in privater Trägerschaft von einem Verein sind, und das sind eben unsere Tierheime und im Grunde die meisten in Deutschland eben, Die übernehmen trotzdem Pflichtaufgaben, für die eigentlich die Kommunen und Städte zuständig sind, ne? Indem sie Fundtiere aufnehmen, indem sie beschlagnahmte Tiere aufnehmen, die zum Beispiel aus einem Animal-Hoarding-Fall oder ne, einem Fall tierquälerischer Tierhaltung oder Welpenhandelsfall
stammen. Das ist der Fachbegriff Animal-Hoarding, ne? Dass die nicht artgerecht untergebracht werden.
Genau, Animal-Hoarding ist nochmal ein spezieller Fall, wo dann wirklich sehr viele Tiere auf einmal gehalten werden. Das ist so eine Tiersammelsucht im Grunde. Genau, aber beschlagnahmte Tiere, auch Listenhunde zum Beispiel und vor allem eben Fundtiere, die werden dann in Tierheimen untergebracht, die in privater Trägerschaft von Vereinen geführt werden, auf Spendengeldern basieren, obwohl es eigentlich Aufgaben sind, die laut bürgerlichem Gesetzbuch in der Hand der Kommunen liegen. Das heißt, die müssten eigentlich auch kostendeckend dafür Verantwortung übernehmen, dass eben diese Tiere, die dann teilweise, es ist wie wenn man ein Fahrrad findet, also Fundgegenstände, die müssen über 6 Monate aufbewahrt werden, natürlich auch versorgt werden. Ein Tier kann nicht einfach wie ein Fahrrad irgendwo abgestellt und gelagert werden.
Manche tun es dann doch. Man kennt die Beispiele im Sommer, wo die an Leitplanken dann festgebunden
werden, weil sie
auf dem Weg im Urlaub stören.
Genau, aber gerade im Tierheim, da gehört dann natürlich eine medizinische Betreuung dazu, gerade in so Extremfällen, wenn Tiere beschlagnahmt werden aus schlimmen Haltungsbedingungen, da kommt einiges an Kosten zusammen, wenn diese Tiere dann erstmal versorgt werden müssen, aufgepäppelt werden müssen und natürlich auch untergebracht werden müssen, gefüttert werden müssen und so weiter. Und wirklich die allerwenigsten Kommunen bezahlen da tatsächlich über den gesamten Zeitraum auch wirklich erstatten die Kosten dann, ne? Und das wird alles aus der Tasche sozusagen von tierlieben Spenderinnen und Spendern aus Privattasche dann bezahlt, obwohl es eigentlich eine Aufgabe der Kommunen und Städte ist, die Tierheime natürlich gerne übernehmen. Aber wir sind eben leider auch, muss man sagen, im Tierschutz sozusagen erpressbar, weil wir würden natürlich nie die Aufgabe fallen lassen und die Tiere nicht versorgen, nur weil von den Kommunen eben nicht das entsprechende Geld kommt. Und da unterstützen wir als Dachverband, da beraten wir auch solche sogenannten Fundtierverträge auszuhandeln. Das Problem ist natürlich, wenn über Jahre hinweg sich da die Politik der Verantwortung entzogen hat, ne, und da wirklich nicht entsprechend bezahlt hat, dann sind nie irgendwelche Rücklagen gebildet worden. Dann konnten zum Beispiel auch alte Gebäude nicht saniert werden, ne, energieeffizient optimiert werden oder ähnliches. Dann konnte vielleicht nicht mal das Katzenhaus vergrößert werden, was schon lange ansteht oder so. Viele Gebäude in Tierheimen, ne, sind veraltet, stammen noch aus den 60ern oder so. Und da kann man nicht sparen und dann mal zusammenlegen, um sowas auszubessern. Wenn die ganze Zeit eben der Fokus erstmal darauf liegt, dass die Tiere, die man hat, versorgt sind und am Leben erhalten werden. Ne? Und das ist so ein bisschen das Problem, dass dann jetzt natürlich, wenn so eine wirtschaftliche Krise, wie wir sie jetzt haben, wenn so eine Situation da drauf kommt, dass die Tierheime mit dem Rücken zur Wand stehen. Ne? Also da hauen
jetzt die Kommunen, die stehen ja letzten auch mit dem Rücken zur Wand, ächzen mittlerweile unter dem Zustrom von Zuwanderern, unter ausbleibenden Gewerbesteuereinnahmen etc. pp. Und das schlägt sich dann natürlich nach unten durch. Dann sind sie irgendwo hinten in der Nahrungskette mit dem Thema Tiere, weil sie da eine schlechtere Lobby haben, die Tiere, als Menschen möglicherweise.
Ja.
Und dann stehen sie vor dem Problem. Wie können Sie dieses Thema, Sie haben es eben selber angesprochen, den politischen Bereich, wie können Sie das auf politischer Ebene beispielsweise in Berlin beeinflussen, dass die Lobby größer wird und das Problem nicht nur gesehen, sondern tatsächlich angepackt wird?
Also zum einen haben wir natürlich in unserem Hauptstadtbüro sitzen ja tatsächlich auch wirklich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Politikern direkt im Kontakt sind, da auch nicht nachlassen, wirklich auch Lobbyarbeit zu leisten und den Tieren ihre Stimme zu geben.
Aber ist es vielleicht auch das Problem, dass die Tiere selber keine Wählerstimme haben?
Absolut, na klar.
Ja? Das heißt, im Prinzip ist es vielleicht der Tierheimleiter, vielleicht sind es ein paar wirkliche Tierfreunde, die dann nachher mit dem Kreuzchen abstimmen können. Aber die Tiere selber, die Betroffenen, die haben keine Votumsmöglichkeit.
Ja, wobei ich nicht unterschätzen würde, wir haben so viele Haustierhalter in Deutschland, ne? Und während der Corona-Pandemie sind nochmal 1 Million dazugekommen. Also,
wie haben Sie eine Zahl, wie viele Haustiere oder wie hat jeder zweite, jeder dritte Haushalt in Deutschland ein Haustier?
Müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, wie viele es sind.
Aber es sind in der Corona-Zeit 1 Million.
1 Million sind
von denen Sie jetzt wissen.
Genau, sind dazugekommen. Mhm. Ich habe tatsächlich, wenn wir kurz stoppen, dann kann ich Ihnen das genau sagen. Ja, also wir sind ungefähr bei so 34, 35 Millionen Tieren, die in Deutschland gehalten werden.
Und da ist vom Guppy bis zum, weiß ich nicht.
Ja, genau, die meisten sind Katzen, ne? Also irgendwie so 16 Millionen Katzen, ja. 10 Millionen Hunde und dann kommen Kleinsäuger, Ziervögel und Aquarien. Da werden
also
die Fische nicht einzeln gezählt.
Also da möchte ich mal die These wagen, da sind Sie, wenn Sie eine Partei wären, ganz weit vorne in der Klientel, die Sie da vertreten.
Genau, also eigentlich, ne, es ist so, die Tiere haben natürlich keine eigene Stimme, aber ich glaube, es gibt genug tierliebe Menschen in Deutschland. Das Problem ist gar nicht so sehr, dass die Tiere eine zu kleine Lobby haben, sondern dass natürlich die Interessen der Tiernutzer-Lobby sozusagen viel schwerer wiegen, weil das eine mächtigere Lobby oft ist, ne? Weil da auch viel Geld hintersteht. Und gegen die muss man sich natürlich durchsetzen. Aber was die Masse angeht, würde ich sagen, sind wir gar nicht so wenige. Und darauf zählen wir so ein bisschen. Genau.
Was sind denn so Highlight-Projekte? Also man merkt ja, Sie haben auch eine ohne Zweifel eine sehr hohe Motivation und Begeisterung für dieses Thema. Was sind denn so diese Paradeprojekte, an denen Sie derzeit arbeiten? Oder gibt es besondere Tierschutzprojekte, wo Sie sagen, oh, das ist ein Leuchtturmprojekt, also das funktioniert richtig gut? Oder,
Also tatsächlich haben wir ein Projekt, was ich total ein schönes Projekt finde und was einem gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Herz bricht gerade, das wäre unser Tierschutzzentrum in Odessa. Wir haben ja tatsächlich auch Auslandstierschutzeinrichtungen und das war
also
gerade
in der Ukraine.
Genau, gerade vor dem Krieg in der Ukraine war das so ein Leuchtturmprojekt wirklich.
Erzählen Sie mal ein bisschen was.
Das ist ein Kastrationszentrum, also kein klassisches, normales Tierheim sozusagen, sondern das wurde wirklich gegründet 2005, um da die Straßenhunde- und Straßenkatzenpopulationen
einzudämmen,
genau, also zu kontrollieren. Ne? Die Tiere, ne, ist ja wahrscheinlich irgendwie auch ein bekanntes Thema einfach, gerade im Ausland, aber haben wir übrigens auch hier, ne? Also Straßenhunde jetzt nicht, aber Straßenkatzen gibt es tatsächlich auch um die 2 Millionen etwa auf deutschen Straßen. Die halten sich dann eher so verdeckt im Industriegebiet auf oder ähnliches, die sieht man nicht so. Und in Odessa gab es wirklich sehr, sehr viele, auch Straßenhunde vor allem. Und diesen Tieren hilft man, indem man die Populationen eindämmt. Ne? Das heißt, viele dieser Tiere können nicht unbedingt eingefangen und vermittelt werden. Aber was gemacht wird …
Gerade in Kriegszeiten ja noch schwieriger.
Gerade jetzt, ganz genau. Was jetzt gemacht wird und was wir seit 2005 in der Ukraine machen, ist, die Tiere einzufangen, sie zu kastrieren und wieder freizulassen. Und dann an Futterstellen zu betreuen. Und das
aber
ist wirklich ein ganz großartiges Projekt gewesen.
Ein großartiges, ganz sicher, wenn ich das höre. Aber auch, es klingt nach einem verdammt großen Projekt. Ist das nicht so ein bisschen Sisyphus-Arbeit? Kommt man da wirklich dagegen an?
Tatsächlich ja. Also wir haben es vor dem Krieg geschafft, dass innerhalb dieses Zeitraums, seit 2005, seit Anfang der 2000er, da tatsächlich die Straßenhundepopulation von, 200.000 auf 80.000 runter ist oder so. Also wirklich eine großartige Leistung. Und das wäre auch noch so weitergelaufen, wenn jetzt nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre. Ne? Und aber auch da muss ich sagen, alles, was ich immer wieder wöchentlich aus Odessa höre, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer noch vor Ort.
Das heißt, jetzt in Kriegszeiten, und Odessa ist ja nun auch, als Hafenstadt sehr umkämpft.
Ja.
Das heißt, selbst jetzt sind die Kolleginnen und Kollegen dort in der Ukraine unterwegs und gehen dieser Tätigkeit nach.
Genau, es sind ja selber Ukrainerinnen und Ukrainer, ne? Die sind bei uns angestellt, genau, sind unsere Mitarbeiter, aber es ist eben auch ihre Heimat und einige sind geflohen, sind teilweise aber auch bereits wieder zurückgegangen, eben weil sie ihre Arbeit da weitermachen wollen, weil ihnen das so am Herzen liegt. Die haben trotz Krieg, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Stromausfälle, die da jetzt vor allem die Arbeit schwer machen, weitergemacht und sich um die Tiere gesorgt. Da kommen jetzt natürlich zu den ganzen Straßentieren nochmal all die Tiere drauf, die freigelassen wurden von, von Familien, die vielleicht geflohen sind,
ne?
Oder die sich nicht mehr kümmern können, genau. Und die werden weiter versorgt und vor Ort wirklich da die Fahne hochgehalten, was ich persönlich unglaublich beeindruckend finde. Und wir sind da extrem dankbar, dass die weiter so tolle Arbeit leisten. Also es ist echt, verdient riesigen Respekt, finde ich.
Absolut. In einer solchen Situation, so einer Tätigkeit dort nachzugehen, das glaube ich, können wir uns gar nicht vorstellen, was das dann noch bedeutet.
Ja, und wir versuchen natürlich, da weiter zu unterstützen, sind dauernd mit denen in Kontakt. Dieses Stromproblem war tatsächlich jetzt zuletzt so problematisch, dass, die leben da von Tag zu Tag im Grunde, ne? Und immer wieder werden da aktuell so Umspannwerke und Stromwerke um Odessa herum attackiert, sodass es dann immer wieder zu Ausfällen, auch Internetausfällen kommt. Und dann werden da teilweise Operationen bei Taschenlampenlicht oder so durchgeführt. Man muss dann priorisieren. Die Kühlschränke haben eine Prio, weil da die Medikamente gelagert werden. Ne? Aber wir haben es jetzt tatsächlich vor 2 Wochen, glaube ich, also auf jeden Fall vor kurzem geschafft, da tatsächlich ein Stromaggregat hinzuliefern, sodass die ihren eigenen Strom wiederherstellen können. Und
die Medikamente, die kommen dann auch aus Deutschland oder sind die dort zu beziehen? Wie läuft das dann?
Genau, also wir versuchen Spenden immer mal wieder rüber zu bekommen, aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil die Infrastruktur einfach mittlerweile ein riesiges Problem ist. Wir haben Futterspenden mit rüber geliefert, genau, auch Medikamente und dieses Stromaggregat, das haben die total sehnsüchtig erwartet, weil im Grunde, die meinten ja, Futter, das geht eigentlich, aber das Problematischste ist wirklich der Strom gerade, ne? Um irgendwie ein Katzenhaus zu heizen oder so. Ich meine, das war jetzt auch gerade Winter und das schafft natürlich dann nochmal irgendwie so viele Probleme, die man gar nicht so direkt im Kopf hat, wenn man sich darauf verlassen kann, dass immer Strom da ist, ne?
Wie ist denn die Situation von Geflüchteten, die aus der Ukraine kommen oder kamen? Und die bringen ja teilweise auch mal Tiere mit. Und wenn man jetzt schon Probleme hat, die Menschen unterzubringen, sind sie da auch sozusagen mit helfender Hand unterwegs, sich dann auch um die Tiere zu kümmern, die dann mit nach Deutschland kommen?
Genau, da haben unsere Tierheime und Tierschutzvereine ganz, ganz viel gemacht. Ich kann vielleicht auch kurz erzählen, weil das auch so ein schönes Projekt war und wo ich es echt toll finde, dass wir da geholfen haben. Wir waren ja auch tatsächlich vor Ort in Polen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ich war selber auch da und wir haben mit unserem Partner, dem Bundesverband Gemeinschaft Deutscher Tierrettungsdienste, so ein Tierhilfecamp aufgebaut, ne? Als wirklich ganz am Anfang die Geflüchteten über den Grenzübergang in Medyka kamen, wirklich zu Tausenden. Und da dann in Busse gestiegen sind, weiterverteilt und irgendwie sich auf ganz Europa verteilt haben. Aber das war wirklich so dieses Nadelöhr, wo die Geflüchteten kamen. Und ganz, ganz viele hatten tatsächlich ihre Tiere dabei und teilweise nur unter den Arm geklemmt, irgendwie in der Jackentasche, im Hutkoffer, irgendwie die Katze.
Die gehören zur Familie.
Das sind Familienmitglieder, das sind ganz, ganz wichtige Ankerpunkte auch, ne? Und die sind genauso vom Krieg betroffen wie ihre Menschen und Menschen sind dadurch betroffen, dass ihre Tiere vom Krieg betroffen sind. Also ich habe tatsächlich ein Mädchen kennengelernt, die ist zurück in die Ukraine gegangen, um ihren Familienhund daraus zu holen. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie eng da auch die Mensch-Tier-Bindung gerade in so Krisenzeiten sind, ne? Sei es jetzt Corona oder so eine Kriegssituation.
Ja, das ist ja, wir hatten eingangs über tatsächlich die Corona-Situation gesprochen und Tiere sind natürlich auch eine ganz, ganz wichtige emotionale Stütze, dass man sich auch so ein bisschen noch Halt mitnimmt, noch ein bisschen ja, das Familienmitglied mitnimmt und nicht im Stich lassen möchte und nicht kann, emotional sowieso nicht.
Ja.
Und das setzt natürlich zudem unter Druck, weil es natürlich immer auch noch eine zusätzliche Belastung ist, sich auch noch dann zu kümmern. Aber ich glaube, da fragt man nicht, sondern als Tierhalter denkt man, es ist völlig selbstverständlich. Man würde ja auch seine Eltern und seine Kinder nicht zurücklassen in solchen Situationen.
Absolut.
Und das stellt natürlich alle dann vor große Herausforderungen. Vielleicht mal, um wieder etwas zu mehr Leichtigkeit zu kommen in diesen doch schwierigen Themengebieten. Was sind denn so die ungewöhnlichsten Tiere, die möglicherweise dann auch auf einer solchen Flucht mitgenommen werden? Haben Sie da schon Nachrichten bekommen, wo Sie denken, das gibt's doch gar nicht, wer da mit wem sozusagen das Land verlässt und auf Flucht ist?
Also ich war tatsächlich dabei, als eine Dame ihren Wellensittich aus ihrem Pulloverkragen holte. Das fand ich total süß. Sie hatte den wirklich einfach im Pullover mitgenommen. Und ne, wir haben sie dann mit so einem richtigen Vogelkäfig für den Transport versorgt und so weiter. Das fand ich schon sehr süß, weil es wirklich so ein kleines Lebewesen ist. Und das trotzdem einfach menschliches Mitgefühl ja auch verdient hat.
Natürlich.
Und das fand ich total schön, dass sie den mitgenommen hatte und er ihr so am Herzen hing. Wir haben aber ja auch einen Bären zum Beispiel aus der Ukraine, aus Kiew, evakuiert und aufgenommen in unser Tierschutzzentrum.
Aus dem Zoo oder?
Aus Nähe von einer ukrainischen Tierschutzorganisation. Das war so eine Wildtierauffangstation.
Ja.
Die in Kiew dann im Risikogebiet in Gefahr war und die Bären sind dann auch in andere europäische Länder gegangen und wir haben einen Bären tatsächlich aufnehmen können in unserem Tierschutzzentrum in Schleswig-Holstein, in Weidefeld, wo wir auch eine große Wildtier-Auffang, Reptilien- und Exotenstation haben. Die ja auch aktuell tatsächlich viel ausgesetzt werden. Auch.
Das habe ich auch gelesen, auch noch so als Corona-Spätfolge, Reptilien, weil die ja wohl auch ganz, also jetzt die Reptilienhaltung auch unter den Energiekosten wohl zu leiden hat. Ne? Reptilien müssen ja auch mal in relativ gut geheizten Terrarien oder wie sich gehalten werden. Und da habe ich kürzlich gelesen, dass das wohl recht problematisch ist, dass viele denken, oh, mir laufen hier die Energiekosten aus dem Rahmen und dass dann plötzlich diese Reptilien freigesetzt werden.
Ja, freigesetzt, was man denkt dann immer, okay, das ist jetzt so eine romantische Vorstellung davon, dass man diese Tiere in die Wildnis entlässt. Das ist natürlich leider nicht so. Ne? Also gerade wenn es exotische Wildtiere sind.
Die können doch bei den Temperaturen überhaupt
absolut,
nicht überleben.
Absolut, die sind nicht an unsere Klimabedingungen angepasst oder sie stören die Ökosysteme. Ne? Also entweder ist es ein Todesurteil für das Tier oder man richtet Schaden im Ökosystem an. Ne? Also ein Tier freizulassen ist immer verantwortungslos. Und gerade bei diesen Tieren. Ne? Und ich weiß aber auch aus unseren Reptilienstationen und auch von vielen exotischen Wildtierauffangstationen, dass die völlig überlaufen sind mit Anfragen. Ne? Und genau wie Sie gesagt haben, das ist eben diese Krise oder diese Situation, in der ganz, ganz viele Faktoren zusammenkommen. Ne? Wir haben die gestiegenen Tierarztkosten, die Gebühren sind da gerade erhöht worden. Wir haben die gestiegenen Futterpreise und dann haben wir die Energiekosten, die durch die Decke gegangen sind. Mhm. Und gerade Reptilienhalter, die dann irgendwie ein Terrarium betreiben müssen, da können sich das viele auch einfach nicht mehr leisten. Ne? Also es ist gar nicht unbedingt so, dass nur noch die Menschen ihr Tier abgeben, die sich das vielleicht unüberlegt angeschafft hatten und jetzt keine Lust mehr haben oder merken, oh, das macht doch mehr Arbeit. Manche können einfach nicht mehr, ne? Sind selber in einer Notsituation. Und das ist natürlich auch dramatisch. Also dass dann jetzt wirklich auch Tiere abgegeben werden müssen. Da gibt es viele Tierheime und Tierschutzvereine, die versuchen zu unterstützen, ne? Die dann auch karitative Arbeit leisten und gucken, wo sie vielleicht Tierarztgebühren übernehmen können, sodass dann die Hunde irgendwie bei ihren Besitzern bleiben können oder so. Aber das ist wirklich auf jeden Fall auch einer dieser Faktoren, warum die Tierheime aktuell so voll sind und warum sie natürlich auch selber mit den Kosten zu kämpfen haben.
Ne? Ja, das ist ein großes Problem. Gut, gegen Tierkrankenversicherungen können ein bisschen was abdämpfen, aber es ersetzt nicht die finanzielle Belastung, die man bei Energiekosten und vor allen Dingen bei Futter hat. Je nach Tier fällt da auch einiges an. Das ist dann bei einem großen Hund vielleicht mehr als bei einem Zierfisch. Aber auch da brauche ich fürs Aquarium eine Heizung und Beleuchtung etc. pp.
Ja.
Das kann dann tatsächlich sehr schnell mal vor Probleme stellen.
Gerade was diese exotischen Wildtiere angeht, muss man ja auch sagen, also aus unserer Sicht sollten die eigentlich gar nicht in Privathand gehalten werden. Ne? Das muss man vielleicht auch nochmal so benennen, dass es tatsächlich oft über diese, ja, sei es die Schildkröte, die dann viel größer und wird, als man dachte, oder sie viel länger lebt, als man dachte oder so, ne? Diese Tiere sind so anspruchsvoll in ihrer Haltung. Das sind keine domestizierten Tiere, die sich an das Leben mit dem Menschen über Generationen hinweg auch genetisch angepasst haben, wie unser Hund oder unsere Hauskatze.
Lobbyieren Sie denn in diese Richtung, dass Sie sagen, also wir empfehlen diese und jene Tiere nicht mehr irgendwie an zumindest ungeschultes Personal zu geben?
Genau, also wir haben tatsächlich vor Jahren schon einen Entwurf einer Heimtierschutzverordnung vorgelegt und unterstützen da auf jeden Fall auch, das hatte ja auch Bundesminister Özdemir zuletzt vorgeschlagen, ne, so eine sogenannte Positivliste. Mhm. Wo wirklich nur die Tierarten eigentlich aufgelistet sind, die tatsächlich auch aus Tierschutzsicht gehalten werden können, aber auch aus Naturschutzgründen, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und so weiter. Ne? Es ist ja auch schon öfter mal passiert, dass tatsächlich dann mal so eine Schlange irgendwie in der Nachbarwohnung
sitzt. Die füllen dann
oder so.
Im Sommer das Sommerloch in den Medien und dann wird irgendwo ein Krokodil entdeckt in einem Badesee.
Genau.
Und da weiß man schon, wo das hergekommen sein mag.
So ungefähr, genau. Aber den Tieren geht es natürlich auch selbst nicht gut dabei. Ne? Dann kommt dazu, dass man über viele auch gar nicht genug weiß, sodass man gar nicht unbedingt ihre Bedürfnisse erfüllen kann, weil man gar nicht unbedingt weiß, welche Bedürfnisse genau erfüllt sein müssten in einer Gefangenschaftshaltung. Also ja, dieses Thema Wildtiere in Privathand ist tatsächlich auch so ein Thema, was wir angehen. Es kommt natürlich auch noch die Seuchengefahr hinzu, ne? Also dass man da tatsächlich mit Wildtieren auch potenziell Zoonosen irgendwie ins Land transportiert. Das ist so eine andere Sache. Und natürlich auch, dass Wildtierhandel einfach in anderen Ländern die Bestände kaputt macht, ne? Und auch wirklich zum Artenschwund einfach beiträgt, weil da Tiere einfach gefangen werden, ne? Und dann
einfach vermarktet werden und der eigene Bestand.
Da sind wir wieder beim
Konsum. Nachhaltigkeitsthema und
genau.
Konsum.
Mhm.
Jetzt gehe ich mal davon aus, Sie haben auch ein Tier zu Hause, kein Wildtier nehme ich mal an. Darf ich fragen, was es ist?
Ja, tatsächlich ist eine Katze und zwar eine blinde Katze, die ist einäugig und ist tatsächlich ein Kriegsflüchtling, also eine ukrainische Katze.
Also noch gar nicht so lange?
Die ist noch gar nicht so lange bei uns, die habe ich mitgebracht aus Polen sozusagen. Genau, ich habe mich da in einem polnischen Tierheim in die kleine Sirka verliebt. Die Sirka bedeutet Stern auf Ukrainisch.
Und, oh, wie schön.
Genau, die darf jetzt bei uns wohnen.
Das ist schön.
Ja, kann ich nicht mit zur Arbeit nehmen, aber dafür habe ich ja unsere ganzen Bürohunde, die hier sonst rumlaufen.
Ja, wenn nicht hier, wo sollte es sonst erlaubt sein mit Hunden im Büro? Frau Pomerening, die Zeit ist schon vorbei. Wir haben so nett geplaudert und es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich für die Einblicke und interessanten Geschichten. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg in dem, was Sie mit dem Deutschen Tierschutzbund noch vor sich haben, dass Sie tatsächlich die Stimme für die Tiere weiter in die Waagschale werfen können und auch der kleinen Katze weiterhin alles Gute in ihrem Zuhause. Ich bin sehr, sehr sicher, dass sie dort ein ganz wohliges und gutes Zuhause gefunden hat.
Mhm.
Ihnen ganz herzlichen Dank für die Zeit,
vielen
die Sie sich
Dank
genommen haben.
Ihnen. Ja, vielen Dank Ihnen. Es freut mich total, dass ich hier darüber sprechen durfte.
Und bis bald. Herzlichen Dank.
Bis bald.
Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.